Hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zum Podcast der Kai-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und das Thema der heutigen Folge ist die DBT und wie die DBT in der Kai-Jaspers-Klinik angeboten wird. Dazu habe ich mir auch zwei Gäste eingeladen und stelle euch diese gleich einmal vor. Davor möchte ich aber gerne ein paar Fakten über die DBT berichten. Die DBT, kurz für dialektisch-behaviorale Therapie, wurde von Marsha Linehan entwickelt zur Behandlung von PatientInnen mit Borderline-Störungen und Suizidalität. Von Marsha selbst und anderen Teams wurde die DBT in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Sie ist hilfreich für Patientinnen mit einer Störung der Emotionsregulation, egal mit welcher Diagnose. Die DBT ist eine manualisierte Behandlung, das heißt, es gibt ein Manual, eine Art Skript, in dem die Prinzipien und der Ablauf der Therapie einschließlich aller Arbeitsmaterialien hinterlegt sind und nach dem behandelt wird. Das sorgt für Klarheit, Transparenz und Methodentreue. Die DBT ist eine achtsamkeitsbasierte Behandlung, die auf der Verhaltenstherapie beruht und beinhaltet Psychoedukation zur Entwicklung eines Verständnisses für die eigene Störung. Die Haltung des Teams ist, dass die Patientinnen sich in einer unerträglichen Situation befinden und eine Veränderung wünschen. Sie geben also in der Therapie ihr Bestes. Das Behandlungsteam ist dann für den Ablauf der Therapie verantwortlich und gemeinsam kann eine Veränderung erreicht werden. Im ersten Modul der DBT, Stresstoleranz, lernen die Betroffenen zunächst Kontrolle der eigenen Anspannung, weil die eigene Anspannung die Therapie verhindern könnte. PatientInnen erleben die Anspannung häufig als extrem unangenehm und regulieren durch ungünstige Verhaltensweisen, was wir dann als Problemverhalten definieren. PatientInnen identifizieren und definieren dann ihr eigenes Problemverhalten selbst. Sie lernen, die Anspannung zu erkennen, gezielt dagegen vorzugehen und dabei ganz wichtig auf frühe Gegenregulationsstrategien. Außerdem bekommen sie einen Notfallkoffer für den Fall hoher Anspannung. Im Modul Umgang mit Gefühlen ist zentral die Fähigkeit zur Emotionsregulation. PatientInnen haben sehr intensive Gefühle und bekommen Psychoedukation über Gefühle. Sie lernen also, ihre Gefühle zu erkennen, zu benennen und die Intensität einzuschätzen. Sie lernen zu überprüfen, ob das Gefühl überhaupt zur Situation passt oder durch die Vergangenheit in seiner Intensität und seiner Verbindung zu anderen Gefühlen beeinflusst wird. PatientInnen lernen zu entscheiden, wie mit dem Gefühl umgegangen werden soll, also dem Gefühl zu entsprechen, das abzuschwächen oder auch entgegengesetzt zu handeln. Sie lernen im letzten Modul, diese Situation zu analysieren und Fertigkeiten, neue Lösungen zu finden. Das Thema Selbstwert spielt im letzten Modul ebenfalls eine große Rolle. Nicht immer ist er durchgehend schlecht, sondern wird eher als sehr instabil beschrieben. Die Betroffenen lernen Selbstsorge, die gleichzeitig dabei hilft, die Anfälligkeit für hohe Anspannung, die Überwältigung durch die Gefühle und auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten zu reduzieren. In der Kai-Jaspers-Klinik wird die DBT ganz konkret auf der Station S1 angeboten und die drei Module werden jeweils 4 Wochen mit für den jeweiligen Patienten individuell mit Inhalt gefüllt. Zwischen den Modulen haben die PatientInnen dann Zeit, das Erlernte im Alltag zu erproben. Und jetzt schaue ich schon in ganz ungeduldige Gesichter. Ich habe ja eben schon von meinen beiden Gästen gesprochen und ja, die würde ich ganz gerne einmal vorstellen.
Hallo, ich heiße Irene Schott-Seidenschwanz, arbeite in oberärztlicher Verantwortung auf der DBT-Station S1. Hab abgeschlossene ärztliche Weiterbildung in Psychiatrie, Psychotherapie, Fachrichtung Verhaltenstherapie und Pharmakologie und bin auch ausgebildete DBT-Therapeutin.
Okay, vielen Dank. Und dann haben wir noch Gunda Klein hier bei mir im Büro. Gunda, magst du dich auch einmal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Gunda. Ich bin pflegerische Stationsleitung auf der Station S1, DBT-Station, DBT-Therapeutin für Sozial- und Pflegeberufe und Stationsleitung von der A10. Das ist eine Station für Kriseninterventionen, Borderline-Störungen.
Okay. Überwiegend. Mhm. Überwiegend, okay. Vielen Dank. Vorweg machen wir aber wie immer einen kleinen Icebreaker. Wer von euch möchte denn vielleicht einmal anfangen? Wir haben ja uns der Wahrheit hier verschrieben in unserem Podcast oder zumindest sind wir auf der Suche nach der Wahrheit. Und ich versuche einmal von euren drei Geschichten, die ihr mir jetzt erzählen mögt oder anvertrauen mögt, herauszufinden, welche davon vielleicht ein bisschen geflunkert ist.
Okay, ich starte mal.
Gerne.
Mit 32 Jahren habe ich in einer 6er-WG gewohnt. Ich lerne seit mehreren Jahren Finnisch. Das war eine der schwierigsten Sprachen der Welt. Und ich liebe es zu kochen.
Okay, 6er-WG, kochen, na, ist ja wahrscheinlich auch eine interessante Kombination. Ne? Also wenn man in einer 6er-WG wohnt, ist gut zu kochen. Finnisch, eieiei. Also ich würde sagen, das Finnisch lernen, da, das nehme ich dir nicht so ganz ab.
Das stimmt aber.
Das stimmt. Was war denn geflunkert?
Geflunkert war, ich liebe zu kochen.
Okay, wie hast du dich denn in der 6er-WG durchgeschlagen? Haben die anderen gut kochen können?
Jetzt muss ich mal überlegen. Es war tatsächlich 6er-Erwachsenen-WG. Da habe ich auch schon gearbeitet. Und da wurde auch unser erstes Kind reingeboren. Wie haben wir das da mit dem Kochen gemacht? Ich glaube, es gab genug andere Leute, die gerne gekocht haben. Und ich habe eine Zeit lang auch mit Kindern gekocht. Aber irgendwann habe ich das abgegeben. Und das Gute ist, mein Mann kocht gerne. Ich mache das nicht so, insofern. Guter Tausch.
Das ist eine gute Symbiose zwischen euch. Wunderbar. Genau. Gunda, magst du auch mal deine drei Geschichten erzählen?
Ja. Ich reise sehr gerne. Mhm. Liebe Dänemark, Westjütland mit meinen Hunden. So ein bis zweimal im Jahr.
Okay, schon mal sehr viel Details.
Und ich habe früher leidenschaftlich gerne Sport gemacht und besonders Kickboxen. Mhm. Das war meine Leidenschaft. Und ich habe viel Rad gefahren und habe dann die Freude an Kursen gewonnen, Kunststücke auf dem Fahrrad zu machen.
Also so Akrobatik auf dem Fahrrad?
So eine Art Akrobatik, ja.
Okay. Also Dänemark reisen, Kickboxen und Akrobatik auf dem Fahrrad. Also wenn du mich jetzt so anguckst, das können die unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht hören, aber also Kickboxen nehme ich dir schon ab, so ein bisschen. Von daher, und Dänemark, da waren so viele Details. Also das, weiß nicht, ob man sich das so spontan ausdenken kann. Ich bin für Akrobatik auf dem Fahrrad. Ich glaube, das ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Kann das sein?
Ich glaube, du hast recht.
Okay, ja, wenigstens, heute habe ich ja mal zwei Chancen zu raten. Einmal habe ich es geschafft, einmal nicht, aber ich muss sagen, ja, das war gar nicht so leicht. Also habt ihr mich gut auf die Probe gestellt. Okay, jetzt kommen wir aber mal zu den Themen, weshalb wir ja auch hier sind. Wir wollen ja nicht über Dänemark und Kochen sprechen, sondern über eure Station, also die DBT-Station der Kaljaspers-Klinik. Und vielleicht mögt ihr mir vielleicht einmal so ein bisschen erklären oder auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, für wen die DBT-Station gemacht ist. Wer ist da letztlich richtig?
Also DBT steht ja für dialektisch-behaviorale Therapie. Ich habe lange gebraucht, um dieses dialektisch erstmal wirklich verstehen zu können. Das bedeutet zum einen annehmen, was gerade ist. Selbstverletzung, Suizidgedanken, Drogenkonsum, was auch immer, an Problemverhalten. Und auf der anderen Seite gleichzeitig auch zur Veränderung auffordern, animieren. Das ist die Dialektik. Behavioral weiß man vielleicht vom englischen Behavior, kommt von der Verhalten, vom Verhalten, also ist eine Art Verhaltenstherapie. Das ist eine manualisierte Therapie für Menschen mit einer emotionalen Instabilität.
Ja. Okay. In unserem Basis-Podcast haben wir ja die Borderline-Erkrankung unter die Kategorie emotionale Instabilität gefasst. Ist es denn für beide Typen der emotionalen Instabilität, also für Borderline-Patienten und impulsiven Typus?
Genau, ist für beide. Also sind ja beides auch, zählen zur Kategorie der emotionalen Instabilität. Der Unterschied ist, die mit dem oder vom impulsiven Typ, die haben nichts zu tun mit Suizidalität.
Ah ja.
Selbstverletzung auch nicht, sondern die haben halt ihr impulsives Verhalten auch als Problemverhalten dann benannt. Und die vom Borderline-Typ, das ist klassisch, das sind die, die viel schneiden, sich auch verbrennen können und mit chronischen Suizidgedanken zu tun haben.
Also wenn man das jetzt mal so als Laie hört, hört sich das ja erstmal schon ganz schön dramatisch an. Gunda, wie ist das so für dich, wenn du in deiner pflegerischen Leitung bist? Bist du natürlich, also so stelle ich mir das vor, auch sehr nah an den Betroffenen. Mhm. Wie erlebst du so dieses Erkrankungsbild, wenn du jetzt mal so eine Betroffene oder einen Betroffenen so beschreiben solltest aus deiner Sichtweise? Wie würdest du das versuchen? So ein Bild vielleicht zu formen?
Ich würde sagen, das ist erstmal eine große Not und Verzweiflung bei den Patienten, die man auch im ersten Kontakt schon spürt, was die Patienten auch genauso benennen. Oh, Hilflosigkeit, Verzweiflung und sehr motiviert trotzdem. Ja? Sie kommen an und sagen, das ist jetzt eine Station, ich möchte was verändern, ich brauche Hilfe. Ich weiß selber nicht weiter, ich weiß nicht, wie es geht. Und ich weiß nicht, wie ich mit meinen Emotionen umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich mit Situationen umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich mit meiner Wut umgehen soll, meinen Ängsten. Da ist also wirklich ganz viel Not und Hilflosigkeit. Und ja.
Ja, was ja erstmal auffordert, ich brauche Hilfe. Und
ja.
Ihr habt ja ein passendes Konzept dafür. Also
genau.
Ihr bietet ja Hilfe an. Wie sieht das konkret aus?
Ja, die Patienten kommen zur Aufnahme, sind einbestellt worden über die DBT-Ambulanz und hier werden dann von uns in Empfang genommen. Sie bekommen alles erklärt, Aufnahmegespräch mit Psychologen zusammen und Pflege. Ja, dann erzählen sie viel über sich, was das Problemverhalten ist. Einige können es schon relativ gut benennen.
Mhm.
Einige brauchen noch Unterstützung, um noch zu gucken, wie können die Zielvereinbarungen sein. Das ist ganz wichtig, damit die Patienten auch eine Orientierung haben. Was möchte ich in den nächsten 4 Wochen erreichen? Wie komme ich dahin? Was bekomme ich an Unterstützung? Dann bekommen sie quasi den Ordner. Alle Patienten bekommen einen Ordner, wo die ganzen BOS-Unterlagen drin sind.
Also die Arbeitsmaterialien?
Das ganze Arbeitsmaterial, Infomaterial, das bekommen sie dann alles erklärt. Das erste Tag ist sehr voll für die Patienten, weil es viele Informationen sind und wie gesagt, die ersten Wochenziele schon festgesetzt werden mit den Patienten, damit sie die erste Orientierung haben. Sie bekommen einen Paten, der sich schon auskennt auf Station, der nochmal in den Arbeitsmaterialien mit unterstützen kann. Wie schreibe ich eine VA? Wie gehe ich mit der Spannungskurve die ersten 14 Tage um? Kriegen die Station gezeigt, den Ordner noch mit vorgestellt. Wenn die Fragen haben, können sie sich an den Paten wenden. So dass sie erstmal ankommen und erstmal ein bisschen Orientierung haben, weil sie doch mal sehr hilflos sind. Sie haben viel Angst, es ist eine ganz andere Sprache. Wie, was ist eine VA, was ist eine Spannungskurve, was ist ABC gesund? Ja, das ist so eine eigene DBT-Sprache und wir sagen den Patienten immer, sie brauchen eine Woche, um anzukommen, um diese Abkürzung zu verstehen und haben sie keine Angst. Die Patienten haben hier alle das Gleiche durchgemacht und die meisten Patienten kommen und sagen, ja, ich habe auch eine Woche gebraucht. Alles mit Ruhe.
Also das heißt, deine und die Aufgabe des pflegerischen Teams ist auch erstmal willkommen zu heißen,
genau.
Vielleicht die Angst zu nehmen, aufzuklären und erstmal so einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Patienten, die ja ganz hilflos und unsicher kommen, auch erstmal vielleicht angenommen fühlen. Und als du das jetzt gerade mit den verschiedenen Abkürzungen und der DBT-Sprache gerade angesprochen hast, hätte ich nämlich sonst auch zwischengefragt, VA, was Spannungskurven, da magst du vielleicht, also ich gerade jetzt VA, magst du vielleicht einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja auch möglicherweise noch nicht so viel Erfahrung haben, vielleicht einmal so den Begriff VA oder erklären?
Eine VA ist eine Verhaltensanalyse. Das ist ein Arbeitsblatt für die Patienten, um Problemverhalten zu bearbeiten. Da wird speziell das Problem gezielt benannt. Dann guckt man mit dem Patienten genau hin, was war davor? Gab es irgendwelche Einflüsse, negative Einflüsse? Gab es Stress und so weiter? Dann guckt man, was sind die kurzfristigen Folgen in dem Moment gleich danach? Wie fühlt man sich? Wie fühlt der Patient sich selber? Dann die langfristigen Folgen. Dann gibt es eine Wiedergutmachung in der Verhaltensanalyse. Da guckt man genau hin, wer ist beteiligt? Muss ich mich entschuldigen, wenn ich jemanden zum Beispiel beschimpft habe? Oder muss ich Wunden speziell selber versorgen, wenn ich mich selber verletzt habe, dass ich darauf achte, dass es keine Entzündung gibt. Und dann gibt es zum Schluss die Lösungsanalyse. Da guckt man genau mit dem Patienten hin, was hätte die Alternative sein können für dieses Problemverhalten? Wie hätte ich mich anders verhalten können? Oder auch als Lernverhalten, wie kann es in Zukunft aussehen? Was wäre die Lösung für dieses Problem?
Das heißt, das ist so ein Bestandteil der Behandlung dort, also so ein fester Bestandteil, die VA.
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Mhm. Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn ich als Betroffene in so eine Klinik komme, ihr habt ja gerade schon gesagt, ne, ist ja erstmal alles super aufregend. Und Irene, wie würdet ihr denn als Therapeutenteam eine Betroffene, die noch gar nicht genau weiß, was ihre Diagnose, also die Borderline-Erkrankung eigentlich bedeutet, wie würdet ihr das so also versuchen zu beschreiben, damit das die Betroffenen letztlich auch verstehen, weil ich glaube, das sind ja auch ganz, ganz viele Vorurteile und Stigmata, die wir auch in unserer Basisfolge schon ein bisschen benannt haben, mit drin. Und ich glaube, wenn ich mir eine Diagnose bekomme, kann das ja auch erstmal noch mehr Verunsicherung auslösen. Ne? Wie versucht ihr das den Betroffenen näher zu bringen?
Also zumal nach wie vor Borderline-Betroffene immer noch mit vielen Stigmata und Vorurteilen zu tun haben. Wenn die sagen, ich habe eine Borderline-Erkrankung, dann ist es für die total schwer, ambulant eine Psychotherapie zu kriegen, nach wie vor. Das heißt, wir versuchen von Anfang an für Verständnis auf Seiten der Betroffenen zu sorgen. Also wenn da jemand ganz frisch zu mir kommt, noch überhaupt nicht diagnostiziert und ich so überlege, könnte das was sein, dann stelle ich so Fragen wie, Mensch, wie ist denn das so mit Gefühlen? Ist das so eine Achterbahn, mehrmals täglich am Tag rauf, runter und ist höllenanstrengend? Und dann nicken die und sagen, ja, genau, okay. Und dann frage ich weiter, was mit Suizidgedanken oder so? Selbstverletzen, schneiden, vereisen, verbrühen, Kopf gegen die Wand schlagen. Ja, kenne ich auch manchmal. Okay, ja, ist, wenn der Stress ganz groß ist. Ne? Ja, genau, dann ist, ich weiß gar nicht weiter. Gut, dann frage ich weiter. Was denn so mit Freundschaften? Ist das auch so ein, Mensch, heute finde ich dich total toll und 2 Minuten später, ey, du bist das Letzte, das geht ja gar nicht. Und das geht so hin und her und ist auch total anstrengend und führt letzten Endes dazu, dass da überhaupt keine stabilen Beziehungen da sind. Ja, dann wird auch genickt. Dann kann ich noch fragen, okay, was ist denn mit Wut? Ganz viel Wut. Wut gegen sich selber, Wut gegen das System, gegen die Welt, gar nicht beherrschbar. Ja, ich bin voller Wut. Und so arbeiten wir auch, also mit ganz viel Verständnis. Nicht so dieses, sie haben das, sondern wie ist denn das mit? Okay, kommt vielleicht weil die Anspannung gerade so groß ist. Und ich sage dann oft, würde ich auch nicht anders klarkommen, wenn ich so eine Anspannung hätte. Und es gibt so eine Faustregel, dass so gesagt wird, okay, Borderline-Betroffene empfinden Gefühle 9-mal intensiver als Nicht-Borderline-Betroffene. Und die halten auch viel länger an. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin richtig wütend und das 9-mal intensiver, also da kann ich schon verstehen, dass dann manchmal Problemverhalten auftritt. Würde mir wahrscheinlich genauso gehen.
Also letztlich mit ganz viel Verständnis reagieren und wie du das jetzt gerade so die einzelnen Kriterien so vorgestellt hast, auch irgendwie ganz klar und gar nicht um den heißen Brei herum, sondern auch wirklich das Verhalten konkret benennen und sagen, ja, das ist nachvollziehbar, so wie du das erlebst.
Genau.
Okay.
Das ist total wichtig.
Ah ja.
Und dann auf der anderen Seite, also damit versuche ich ja Verständnis für die Betroffenen, also dass die Betroffenen Verständnis für sich selber erlangen können. Und wenn sie dann so ein bisschen Lunte gerochen haben und bei uns bleiben wollen, also jetzt in Anführungszeichen gesagt, dann sage ich, okay, wir haben ja ganz klare Regeln. Das muss sein. Und dann gebe ich mal so ein Beispiel. Okay, Suizidalität. Wir arbeiten hier den ganzen Tag mit Menschen mit chronischen Suizidgedanken zusammen. Wir sind Profis da drin, sage ich dann mal. Gut, wir brauchen Absprachen. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Betroffenen kommen, wenn es wirklich brennt bei der Suizidalität. Es gibt so eine Suizidskala, 0 bis 5, erkläre ich dann auch mal, 0, gar keine Suizidgedanken, 5, das ganze Denken dreht sich nur noch um Suizid und 3 ist so die Waage zwischen Todeswunsch, Lebenswunsch und bei 4, die Waage beginnt zu kippen Richtung Todeswunsch, müssen sie kommen. Und auch da ganz klare Absprachen, sage ich auch wieder, sie müssen kommen, bevor sie sich lebensbedrohlich verletzen, sie müssen es klar benennen, sie müssen zu jeder Uhrzeit kommen, sie müssen kommen, egal wer im Dienstzimmer ist und das muss eine Entscheidung von ihnen sein. Kein Versprechen, zu arbeiten wir nicht, Entscheidung, weil das ist ihr Kopf, ihre Verantwortung, sie müssen entschieden sein, dann zu kommen. Das heißt, neben dem Verständnis ist auch ganz viel, und das ist wieder das Dialektische, ganz viel, okay, so läuft es hier.
Hm.
Da müssen die Betroffenen mitgehen können.
Und ich weiß gar nicht, wieso, ich habe gar keine Ahnung von Fußball, aber ich greife nochmal das EM-Beispiel auf. Das heißt, den Ball eigentlich wieder zurück zu dem Patienten
genau.
Zumindest rollen und sagen, hier, wir können dir letztlich eine Lösung anbieten, aber du musst den Weg schon zu uns gehen. Also du übernimmst die Verantwortung und entscheidest zu kommen, wenn die Suizidalität zum Beispiel einen bestimmten Punkt erreicht hat. Und dann würden die quasi auch zu jeder Zeit auf das pflegerische Team oder auf das Behandlungsteam generell zugehen können und sagen, ich verhalte mich jetzt gerade hier oder nach der Absprache.
Genau. Da haben wir auch immer von Montags bis Freitags die Diary Card Besprechung.
Auch nochmal wieder ein besonderer Begriff.
Ja, genau. Das ist eine Tageskarte, wenn man so will. Die Patienten machen einmal am Tag die Spannungskurve über den Tag, wie bei meiner Anspannung, Spannung beschreiben und wie stark war die Spannung, was habe ich gemacht, wann konnte ich mich regulieren, wie habe ich mich reguliert. Und so haben wir auch die Diary Card. Das ist eine Tageskarte, da guckt man nochmal, wie war die Zielerreichung, wie war der Drang, dysfunktional zu werden und habe ich dem nachgegeben oder habe ich ihn nicht nachgegeben, dann werden sie positiv bestärkt. Und in beiden Besprechungen werden immer die Suizidalität immer abgefragt, täglich.
Okay, also letztlich mit ganz viel, ich sage jetzt mal Verständnis, aber auch Zeit, letztlich sich das Verhalten der Betroffenen anschauen.
Genau.
Und auch nicht das, was man vielleicht irgendwie, was vielleicht unangenehm ist, nicht angucken, sondern genau da eigentlich nochmal besonders hinschauen. Was, wenn ich mir so vorstelle, so im Alltag über das Thema Suizidalität zu sprechen, kann ja möglicherweise auch ein bisschen abschreckend wirken. Also wenn ich in meinem Umfeld sagen würde, ich habe Suizidgedanken, kann das, glaube ich, auch die Menschen vielleicht um mich herum erstmal abschrecken. Und ihr geht da letztlich eigentlich ganz proaktiv drauf zu und sagt, ich möchte mit dir darüber sprechen. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau so.
Okay. Jetzt haben wir ja so ein bisschen so oder schon rausgehört, dass die DBT eine manualisierte Therapie ist, also eine, sag ich mal, sehr strukturierte, vorgegebene Therapie ist. Also man hat ganz viele Sachen, an die man sich so richten kann. Also das ist so die Definition von Manual, würde ich jetzt einfach mal so laienhaft sagen. Was macht denn die DBT aus? Also was sind so vielleicht so besondere Punkte? Ich glaube, ihr schmunzelt beide schon. Das interpretiere ich jetzt mal so. Ist es vielleicht doch nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Aber mögt ihr vielleicht einmal so für Menschen, die da gar keine Ahnung von haben, versuchen nochmal diese einzelnen Bausteine der DBT erklären.
Einzelnen Bausteine der DBT erklären. Ich glaube, ich roll das ein bisschen anders auf, wie ich zur DBT gekommen bin. Erklärt es vielleicht auch.
Mhm, gerne.
Also ich komme ursprünglich aus der Anästhesie, da gibt es ganz klare Algorithmen. Dann war mein erster Kontakt irgendwann mit der Psychiatrie so, dass ich dachte, was ist das denn hier? Wo wird nach was entschieden? Keine Ahnung. Und die DBT ist einfach sehr klar und sehr strukturiert. Und es ist eine Teamarbeit.
Also deswegen sitzt ihr hier auch zu zweit.
Genau, deswegen sitzen wir hier zu zweit.
Ja. Super.
Das ist etwas, was ich total schätze. Teamarbeit, ich bin eine Teamplayerin. Und dieses Strukturierte. Ja, dann gibt es die einzelnen Bausteine, Stresstoleranz erlernen, zwischenmenschliche Fertigkeiten stärken, Selbstwert stärken.
Umgang mit Gefühlen.
Ganz wichtig, Umgang mit Gefühlen. Letzten Endes all das, woraus so diese ganz vielen, vor allen Dingen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten der Betroffenen immer wieder entstehen.
Die ja für viele Menschen, glaube ich, so ganz selbstverständlich sind und gar nicht so, dass vielleicht manche Menschen gar nicht so viel drüber nachdenken, wie gehe ich denn jetzt eigentlich auf jemanden zu oder wie entschuldige ich mich oder wie bin ich sympathisch oder so. Und dass ihr letztlich da Handwerkszeug so an die Hand gebt, wie mache ich das eigentlich? Wie gehe ich mit Emotionen um? Wie gehe ich mit Stress um? Also so ein bisschen, ich habe so den Begriff Skills jetzt im Kopf. Wollt ihr da vielleicht auch nochmal drauf eingehen? Ich glaube, ich habe das gerade gar nicht richtig verwendet, den Begriff. Kann das sein? Das ist ja so ein großer Begriff in der DBT, habe ich so im Hinterkopf.
Ja, Skills sind Fertigkeiten. Ja, die können hier über die fünf Sinne angewandt werden, also riechen, schmecken, Sensibilität der Haut. Ne? Das ist also Patienten, die mit Ammoniak arbeiten, wenn sie in Hochstressphasen kommen und man kann mit angenehmen Düften arbeiten, um eben nicht in diesen Hochstressphasen erst reinzukommen. Ja? Und eben viele kognitive Skills. Dazu gehört natürlich auch die VA, die man dann irgendwann auch mal so im Kopf abspielen kann, wenn man sie oft genug geschrieben hat.
Mhm.
Ja. Und ja, jetzt hänge ich.
Also das sind quasi, also diese Skills ja, sind letztlich also dann die auch Werkzeuge, die in der Therapie gelernt werden, um mit diesen einzelnen Punkten, die du, Irene, gerade angesprochen hast, letztlich einen Umgang zu finden. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau. Also Pferd von hinten aufgezogen. Problemverhalten entsteht ja, weil die Betroffenen in der Situation nicht wissen, was kann ich anderes machen. So, dann mache ich etwas und das, was sie machen, jegliches Problemverhalten ist immer kurzfristig wirksam. Schneiden ist das beste Mittel, um den Druck runterzukriegen. Wirkt am schnellsten. Kurzfristig super, aber langfristig. Dann ist eine Wunde da, dann kann ich schwimmen gegangen werden, dann ist vielleicht die Scham da, dann ist der Ärger da, dann ist die Sorge da, oh weia, ich werde ausgeschlossen. Und so ist es mit allen Problemverhaltenszügen. Sie sind alle kurzfristig wirksam. Also ich esse gerne Süßigkeiten. Wenn ich Stress habe, wenn ich Arztbriefe korrigieren muss, mag ich nicht gerne, könnte ich mir einen Schokoriegel holen. 3 Sekunden ist das super, dann merke ich ja, der Arztbrief ist ja immer noch da. Also das ist Problemverhalten. In der Regel kurzfristig gut, langfristig schlecht. Und das ist der große Unterschied zu Skills. Skills sind kurz oder müssen kurz und langfristig gut sein und sollen die Betroffenen dazu bewegen, dass sie eine längere Spanne entwickeln, bevor sie dann entscheiden können, so was ist jetzt wirklich gut. Und möglichst in dieser Spanne auch ihre Anspannung wieder von einer Hochanspannung runter in den mittleren Arbeitsbereich gebracht zu haben, um dann auch eine gute Kopf-Bauch-Entscheidung treffen zu können. Was mache ich jetzt mit dem Streit oder mit meinem Druck, damit es langfristig für mich und auch für die Umwelt gut ist. Und ein Skill oder etwas, was unsere Betroffenen immer gerne als Skill benennen, wo wir immer sagen, ist kein Skill, ist zum Beispiel, ich gehe mal einen rauchen.
Aha.
Genauso wie mit einem Schokoriegel, kurzfristig vielleicht gut, langfristig schädlich. Punkt.
Okay, kann man sich ja eigentlich ganz gut merken dann, ne? Die Funktion.
Genau.
Okay, und jetzt habe ich gerade, als du das gerade so erklärt hast, mit der Funktion des Schneidens an unsere Basisfolge gedacht. Und da haben wir ja so ein paar Vorurteile mal benannt über Betroffene. Und da war ein Vorurteil, die ritzen sich ja nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie würdest du darauf antworten?
Alle Menschen, die das sagen, sollen sich mal sich selber in einer absoluten Wut vorstellen. Ich ärgere mich gerade über etwas. Und das neunmal intensiver. Was mache ich dann? Also ich wäre eher ein Kandidat, ich würde Sachen schmeißen.
So. Okay, ich bringe mal hier meine Sachen in Sicherheit.
Das ist das eine. Es gibt aber auch wissenschaftliche Untersuchungen, die gezeigt haben, also um Anerkennung zu bekommen und sich deswegen selber zu verletzen, das ist ganz gering. Sondern da ist viel größer Schuldempfinden, sich bestrafen zu müssen. wirklich nicht mehr weiter zu wissen. Und dann vielleicht, also durch die Medien wird das ja total angeheizt, dieses schneid dich doch mal. Einmal die Erfahrung gemacht zu haben, vielleicht gemerkt zu haben, wow, das bringt die Anspannung ja wirklich total schnell runter. Und dann kann das fast schon in Richtung Sucht gehen, weil unser Gehirn ist ja leider so gepolt, das merkt sich alles das, was kurzfristig passiert. Einmal die Erfahrung gemacht, Dufte, hilft. Es ist abgespeichert. Das Gehirn blendet aus, was langfristig passiert.
Also diese langfristigen negativen Folgen.
Genau. Das heißt, in der nächsten Stresssituation sagt das Gehirn, mach das Schneiden. Super. War klasse letztes Mal. Und das ist ganz schön schwierig.
Das ist ganz schön schwierig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, in dem stationären Behandlungssetting dann auch dann mit zum Beispiel diesem Verhalten umzugehen. Gunda, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe mich gerade geschnitten, wie geht ihr als Team damit um?
Also Gott sei Dank kommt es ja sehr selten vor, dass Patienten sich tatsächlich schneiden auf der S1. Ja, wie gehe ich damit um? Das ist hier ja letztlich ein Verhalten, das was erstmal zur Entlastung führt. Und die Wunde wird versorgt mit dem Patienten zusammen. Und man fragt, wie ist die Anspannung jetzt? Dem Schneiden selber wird nicht so viel Aufmerksamkeit geboten, sondern man geht eigentlich relativ schnell in die Lösung rein und sagt, okay, was war los? Ne? Und hier sagt, machen Sie eine Verhaltensanalyse, gucken Sie genau, analysieren Sie die Situation und gucken Sie, ne, was sind die kurzfristigen, langfristigen Folgen, wie ist die Wiedergutmachung und wie hätte die Lösungsanalyse raus sein können. Wenn Emotionen noch dahinter stecken, ja, Wut, Ärger, Angst, dann sagen wir den Patienten immer noch, dass sie eine Fein-Aha schreiben sollen. Das ist so ein Gefühlsprotokoll. Und das ist nochmal eingegliedert, dass man sagt, wie hoch war die Anspannung? Ja, wie sind Körperreaktionen gewesen? Und wie habe ich mich gerade gefühlt? Und dann kommt das Aha. Ja, und dann kommt nochmal die Analyse, dass man hinterfragt, ja, okay, war es jetzt berechtigt, die Wut? Und was hätte ich machen können? Was hätte ich machen können aus verschiedenen Ebenen, um gar nicht in diese Wut reinzukommen, um mich selber zu regulieren und dann zu analysieren, wenn ich das gemacht hätte, wie ist jetzt prozentual meine Anspannung noch? Und die meisten Patienten kommen dahinter, dass man mit einer 80er Anspannung war oder gewesen ist. Und wenn ich jetzt diesen Gedankengang gegangen wäre, einer Verhaltensanalyse, wäre ich noch bei 30-50% und es wäre eigentlich gar nicht zum selbstverletzenden Verhalten gekommen. Das heißt, ich muss mit dieser Emotion lernen, umzugehen. Wie kriege ich diese Emotionen runter in der Situation, um nicht in dieses Verhalten reinzukommen, um mich zu schneiden?
Okay.
Und was mir dazu noch einfällt, ist, wir erleben das eigentlich ganz häufig, ich frage mich, ob das vielleicht schon sogar die Regel ist, wenn es zu Problemverhalten gekommen ist, dass unsere Patienten oftmals im sogenannten alten Erleben sind.
Genau.
Also sie erleben etwas in der Gegenwart und sind schwupps bei einer ganz alten Situation, die sie früher immer wieder erlebt haben. Ganz viele haben Mobbing erlebt, haben auch ihren Teil dazu beigetragen, gehört ja mit zum Störungsbild, aber schwupps sind sie in diesem alten Erleben und reagieren dann in einer Art und Weise, die vielleicht mal ganz früher einen Sinn ergeben hätte. Also wenn ich jetzt mal überlege, ich konstruiere mal was, da ist ein Streit zwischen MitpatientInnen und dann werden die Türen geknallt. Vielleicht hat das ganz früher mal einen Sinn ergeben, um tatsächlich eine Gefahr abzuwenden oder um tatsächlich zu signalisieren, hallo, ich brauche jetzt, Kleinkindalter, Zuwendung. Aber diese Reaktion ist auf jeden Fall jetzt in der aktuellen Gegenwart nicht mehr passend. Und das macht dann nämlich die Schwierigkeiten, dass dann die Umwelt denkt, hä, was ist denn hier gerade passiert? Hätte früher vielleicht gepasst, aber passt nicht jetzt mehr.
Das heißt, die Betroffenen lernen auch, mein Verhalten ist jetzt gar nicht so blöd, was ich da mache, sondern früher hat das schon mal gewirkt und war irgendwie wichtig, dass ich das da gezeigt habe, aber jetzt brauche ich was anderes. Jetzt brauche ich eine andere Strategie.
Genau.
Okay. Irene, du hast ja eben nochmal davon besprochen, dass auch viele Betroffene ja auch so nicht so schöne Erfahrungen gemacht haben und da diese Funktion von damals hilfreich waren, heute nicht mehr. Du hast von Mobbing-Erfahrungen gesprochen. In unserer Basisfolge haben wir auch darüber gesprochen, dass viele Betroffene auch Missbrauchserfahrungen gemacht haben. Magst du da noch mal so ein bisschen berichten?
Genau, bei denen, also es entsteht in der Wissenschaft, in der internationalen Wissenschaft auch gerade oder gibt gerade eine ganz interessante Diskussion Es gibt ein Diagnosenverschlüsselungssystem, das nennt sich ICD. Im Moment sind wir bei ICD-10. Wir arbeiten auf ICD-11 hin, dass das auch bei uns in Deutschland angewendet wird. Und beim ICD-11 gibt es zum Beispiel eine Unterscheidung zwischen posttraumatischer Belastungsstörung und komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Und das, was ich gerade erzählt habe, nämlich dass 50% der stationäre Hilfe in Anspruch nehmenden Borderline-Betroffenen diese in jungen Jahren begonnene, über viele Jahre anhaltende, und das ist massive Gewalt, was wir da erzählt bekommen, das führt in der Regel oder kann zu komplexer posttraumatischer Belastungsstörung führen.
Was ist der Unterschied zwischen PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, und der komplexen PTBS?
Was der Name schon sagt, das ist wirklich eine komplexere Traumafolgestörung. Man hat so klassische Kriterien, also erstmal muss ein ausreichendes, hört sich blöd an, aber ausreichendes Trauma erfolgt sein. Die Menschen leiden dann, also die Betroffenen, unter Wiedererleben. Sie leiden unter Vermeidungsstrategien, dass sie Gefühle, Gedanken, was sie daran erinnert, wegschieben wollen. Oder auch Orte vermeiden, die sie daran erinnern, Menschen, Kleidungsstücke, Gerüche. Und dass sie so eine generelle, ich nenne es immer Hab-Acht-Stellung haben. Also immer checken, so, wie ist die Situation, wie sind die Leute drauf, wo ist die Tür, wo ist der Notausgang, kann ich hier schnell raus. Das alles ist bei, muss bei posttraumatischer Belastungsstörung vorhanden sein. Bei komplexer kommt noch mehr dazu, nämlich all das, was ich gerade gesagt habe. Und die Menschen haben aber durch diese lang anhaltenden Traumatisierungen, oftmals durch wirklich durch Vater, durch Mutter, durch Oma, Opa, hat sich ihr Weltbild verschoben. Ganz großes Misstrauen. Die Welt ist schlecht. Ich habe Schuld. Ich bin ekelhaft. Ich bin besudelt. Ich kann niemandem mehr vertrauen. Das heißt, sie haben so ein negatives Selbstkonzept. Das ist das eine. Das andere ist, sie haben zwischenmenschliche Störungen. Können niemandem mehr vertrauen. Entweder sie sind in so einem totalen Fight-Modus oder sie sind in so einem Weglauf-Modus oder in so einem Todstell-Modus. Das heißt, zwischenmenschlich schwierig. Und das dritte ist, emotional ist es auch schwierig, dass die sich regulieren können. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, was sind eigentlich die Kriterien einer Borderline-Störung? Ach nee, negatives Selbstkonzept, Gefühls-Anspannungsregulationsstörung und zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Tja, jetzt gibt es Menschen, die sagen, aha, alle, die eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung haben, können gar keine Borderline-Störung mehr haben, weil das ist ja die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Also fällt die Diagnose Borderline-Störung weg. Ist so der eine Extrem. Es gibt eine andere Gruppe, die sagt, Moment, das kann auch beides nebeneinander sein. Also Borderline-Störung und komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Aber klar ist, dass diese Menschen schon auch etwas anderes brauchen als eine reine DBT. Weil, auch das weiß man mittlerweile, besteht eine Traumafolgestörung, muss eigentlich Trauma-First-Behandlung einsetzen.
Okay, also es reicht nicht, diese einzelnen Module durchzuarbeiten, von denen ihr eben gesprochen habt, sondern man muss sich dem Trauma, also der Traumaerfahrung irgendwie annähern und die Trauma-Folgestörung heilen.
Genau.
Wie macht man sowas?
Ja, auch da gibt es gute internationale Leitlinien, die sagen, okay, es muss eine traumafokussierte Behandlung sein. Da gibt es bei uns in Deutschland die kognitiv gestützte Verhaltenstherapie, traumafokussiert. Das kann aber zum Beispiel auch EMDR sein, dieses Eye Movement Desensitization Reprocessing. Also so die Augenbewegung hin und her. Auch das fokussiert das Trauma. Aber ganz wichtig ist wirklich traumafokussiert arbeiten. Das bedeutet nicht unbedingt immer und immer wieder das Trauma in Einzelheiten durchzugehen. Ja, gibt es auch Therapien, die das machen. Aber es geht auf jeden Fall darum, Traumanetzwerke so bearbeiten zu können, dass das Gehirn gar nicht mehr den Weg in das Traumanetzwerk geht, mit allem, was damit verbunden ist, sondern dass es lernt, aha, ich mache jetzt in der Gegenwart neue Erfahrungen. Ich kann jetzt vielleicht auch Angst aushalten. Wir alle haben Angst, immer mal wieder. Aber bei den Traumatisierten ist das oftmals verbunden mit dem Ganzen von früher, mit der Situation, mit den Körpererlebnissen, mit den Gedanken von damals, ich bin schlecht, ich muss sterben und so weiter und so fort. Mit so einem Traumanetzwerk könnte ich auch nicht in der Gegenwart Angst erleben.
Okay, also ein Netzwerk hat sozusagen verschiedene Ebenen und Komponenten, die mit dem Trauma verknüpft sind. Gedanken, Gefühle, Gerüche vielleicht auch. Wir haben gerade eben die verschiedenen Ebenen.
Orte.
Okay. Und da will man letztlich ran und versucht das letztlich nochmal zu sortieren und einzuordnen und letztlich zu, also die Symptome zu reduzieren oder also die, das Wiedererleben zu reduzieren oder wie würde man da
eigentlich dem so, dass das Gehirn lernen kann, es geht weg von dem Weg, zack, ich bin dann gleich in dem Traumanetzwerk mit diesen vielen verschiedenen Ebenen, hin zu, Moment, ich bleibe bei dem Erleben der Gegenwart.
Ah, okay, also dass dieses Netzwerk bleibt erstmal, also es ist noch in unserem Gehirn vorhanden, aber ich habe eine Alternative, ich muss nicht dieses Netzwerk, also in diesen Stau reingehen, sondern ich kann quasi eine andere Abzweigung machen.
Genau, das ist so wissenschaftliche Überlegung, dass der Weg in das Traumanetzwerk immer mehr inhibiert wird und der Weg dann gar nicht mehr gegangen wird, sondern der Weg in jetziges Erleben gegangen wird.
Okay. Ja, hört sich erstmal total spannend an, aber wie die Diagnose komplexe PTBS schon sagt, ganz schön komplex. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage an euch als Team. Also ihr habt ja gerade schon viel von dem Verhalten der Betroffenen gesprochen, das große Leid, die Selbstverletzung, letztlich die ganzen Erfahrungen, Suizidalität. Also das sind ja alles so Begriffe, wo ich erstmal sage, hui, ist ja jetzt erstmal nicht ohne. Was sind so Herausforderungen also für euch als Behandlungsteam, wenn ihr so nah mit den Betroffenen zusammenarbeitet? Was sind da vielleicht Schwierigkeiten, mit denen ihr auch als Team umgehen müsst? Gibt keine.
Nee, also ich würde das jetzt nicht als Schwierigkeiten bezeichnen. Ne? Also wenn man das Krankheitsbild verstanden hat, warum macht ein Patient das, warum fühlt sich ein Patient so, finde ich das nicht schwierig. Also ich mache es ja jetzt schon seit 14 Jahren, die DBT. Wir sind jetzt seit 14 Jahren eine zertifizierte Station. Und ich finde es immer klasse, wenn Patienten so richtig motiviert sind, und was sie verändern können und wie sich die Patienten innerhalb von 12 Wochen mit gewissen Abständen zu Hause, wo sie üben können für mindestens 8 Wochen, was sie erreichen können. Und von Aufnahmetag an diese nervösen Patienten, die kommen ängstlich und wo soll ich hin und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und die ganzen Vitalparameter kann man es einfach ablesen, wie aufgeregt sie sind. Und heute haben wir eine Patientin entlassen, die also viele Auf und Abs gehabt hat, emotional auch. Und heute mit so einem Lächeln im Gesicht nach dem 3. Modul nach Hause gegangen ist und gesagt hat, ich glaube, ich habe es jetzt geschafft. Ich glaube, ich hab hier so viel gelernt und ich glaube, ich habe es geschafft und vielen Dank. Mhm. Ne? Also die war wirklich glücklich, zufrieden, ein Lächeln im Gesicht, stolz. So richtig erhobene Hauptes und sowas. Und die kommen wirklich, sag ich mal, einfach mit einem gesenkten Kopf und gehen mit einem erhobenen Haupt raus, stolz auf sich, was geschafft zu haben, bedanken sich und sind einfach erstmal glücklich, ne? Dass sie so viel geschafft haben und dass sie mit so vielen Dingen umgehen können, das gelernt haben und ja, einfach stolz sind. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass wir so eine Arbeit einfach machen dürfen und gerne mit den Patienten machen. Deswegen sage ich immer, schwierig finde ich das alles nicht, wenn man es verstanden hat, worum es geht. Ne? Und die Patienten sind wirklich sehr dankbar und das macht dann schon Spaß.
Also ihr kriegt auch ganz, ganz viel zurück an, ja,
auf jeden Fall.
An Entwicklung, an Zielerreichung, aber auch an Lob und Anerkennung scheinbar und Dankbarkeit. Ja. Ne? Und so wie du das schilderst, hört sich das wirklich auch ganz, ganz toll an. Wie schafft ihr das denn so als Team in so einem doch ja, auch wenn du sagst, ne, das sind auch tolle Momente, aber sicherlich sind das ja einfach auch schwere Themen, mit denen ihr da zusammenarbeitet. Wie schafft ihr das so als Team gut zusammenzuarbeiten? Vielleicht habt ihr da irgendwie so irgendwelche Meetings oder so oder dass ihr euch da irgendwie nochmal besonders austauscht oder macht ihr mal was Nettes zusammen? Also wie kann ich mir das so vorstellen? Auf der S1?
Meine Erfahrung auf DBT-Station ist, dass die Sprache erst einmal eine ganz andere ist. So wie wir ganz wertschätzend mit den Betroffenen umgehen, so gehen wir auch miteinander um. Und so reden wir auch über die Patientinnen. Also das Credo ist eigentlich, wir reden so, als ob die Betroffenen im Raum sind. Wir benennen es dann auch, wenn etwas nicht gut war. Aber wir sind weg von, was ja schnell auch gerade mal in ja, Gruppenzusammenhängen passieren kann, dass dann über jemanden hergezogen wird. Oder dass Bewertung, ich finde, und das war ja so und das nur mit Absicht gemacht. Weg davon hin zu, was waren die Fakten, was ist gesagt worden. Klar, wir können auch mal bewerten. Wir können auch manchmal sagen, ich glaube, das ist, aber dann benennen wir das ganz klar. Das ist jetzt unser Glaube, unsere Fantasie. Wir reden viel miteinander.
Ja.
Der Austausch ist groß. Wir haben 5-mal die Woche eine Übergabe morgens früh. Wir haben einmal die Woche ein Team von einer Stunde, wo wir auch ganz strukturiert miteinander sprechen. Auch da wieder nach der sogenannten DBT-Hierarchie. Was steht an erster Stelle? Was muss sofort besprochen werden? Also was ist zum Beispiel lebensbedrohlich? Was steht an zweiter Stelle? Was ist Therapie, störend oder schädigend? Und so gehen wir halt auch nach den DBT-Regeln miteinander um, aber sprechen auch über die Patientinnen. Und das führt dazu, dass wir auch eine ganz angenehme Gesprächskultur haben.
Mit dem Hüter der Dialektik, dem Hüter der Zeit.
Ist das eine Person oder ist das?
Das sind eigentlich so Positionen, die einzelne Personen einnehmen.
Mhm.
Und der Hüter der Dialektik achtet auf Sprache, ja. Und ist auch Patientenfürsprecher. Das heißt, immer wertschätzend über den Patienten und sachlich über das Problem sprechen. Und das ist so eigentlich eine sehr schöne Kultur im Consulting-Team, dass wir so miteinander umgehen und dass wir aber auch so über die Patienten sprechen, wie du schon gerade gesagt hast, als wenn sie anwesend wären. Und dass es immer wertschätzend ist.
Okay.
Sachlich, fachlich.
Und klar, merke ich gerade, weil auch uns kann es manchmal passieren, dass wir merken, Mensch, da kommt Patient XY wieder, mit dem habe ich letztes Mal so und so viel gearbeitet, ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich kommuniziere das ganz offen. Also das, was wir unseren PatientInnen wünschen, nehmen Sie Ihre Grenzen wahr, handeln Sie nach Ihren Grenzen, so gehen wir auch vor. Und das führt dazu, dass wir fragen auch einmal in der Woche, hat jemand einen Burnout? Braucht jemand Hilfe? Dass wir da auch uns um uns selber gut kümmern. Und so können wir das auch gut bewerkstelligen.
Wir fragen auch immer, hat jeder die DBT-Regeln eingehalten? Ganz wichtig, auch auf unsere Seite, ne?
Okay, also auch ein Auge nicht nur für die Betroffenen, sondern auch
fürs Team.
Mhm. Okay. Ja, und da bin ich jetzt mal in diesem Fall die Hüterin der Zeit hier in unserem Raum und würde mich bedanken für das ganz, ganz tolle Gespräch mit euch beiden. Und ich finde, das, was ihr jetzt gerade zum Schluss gesagt habt, eure Kommunikationsregeln, die habe ich hier auch in diesem Raum gespürt. Und das war ganz, ganz wertschätzend. Ich fand das nochmal sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, wie eure Haltung ist in Bezug auf Borderline-Betroffene und kann auch mehr verstehen, warum ihr euch für diesen Bereich entschieden habt. Und glaube, dass wir ganz, ganz viele Vorurteile vielleicht aufbrechen oder auflockern konnten und vielleicht auch die Scheu vor dieser Thematik oder vor auch vielleicht so belastenden Themen vielleicht so ein bisschen nehmen konnten und glaube, dass viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ganz viele neue Eindrücke bekommen haben und möglicherweise auch einen anderen Zugriff bekommen haben zu diesem Teil der Psychiatrie, der ja in unserer Gesellschaft polarisierend sein kann. Ne? Ich danke euch beiden und wünsche euch noch einen schönen Feierabend. Ist ja heute jetzt schon 15.30 Uhr. Also ich finde das toll, dass ihr da wart und ja. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.